der Kanzlei-Marketing-Podcast. Als Kanzlei zusätzliche Unternehmensmandate gewinnen. Mehr unter kanzleimarketing-podcast.de. Und jetzt starten wir auch direkt mit der aktuellen Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kanzlei-Marketing-Podcasts. Heute bin ich nicht alleine, heute habe ich Dr. Frank Zander mitgebracht. Frank ist Rechtsanwalt und Business-Mentor. Auf LinkedIn schreibst du, dass du Fachanwalt für Arbeits-, für Urheber- und für Medienrecht bist. Gerade hast du mir erzählt, dass du gerade noch an einem weiteren Fachanwaltstitel dran bist. Bedeutet, du hast gut zu tun und eben noch ein Zusatzgeschäft, über das wir uns heute noch näher unterhalten wollen. Konkret schreibst du auf LinkedIn, du hilfst Kanzleien dabei, einerseits weniger zu arbeiten, aber andererseits auch den Umsatz zu steigern. Ich dachte, das ist ein guter Grund, dich einmal hier einzuladen. Stell dich gerne einmal selber vor, ergänze gerne, was ich vergessen habe und korrigiere mich, falls ich irgendwas Falsches erzählt haben sollte.
Ja, gerne, Sebastian. Erstmal vielen Dank für die Einladung in deinen sehr interessanten Podcast. Gut, da hast du alles gesagt. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und weil das ja langweilig wäre, tatsächlich auch Business-Mentor. Und da helfe ich Kanzleien von jeder Größe und auch jedem Alter letztlich dabei, die Umsätze zu steigern, aber die Mandatszahlen zu senken. Weil viele immer sagen, ich brauche mehr Mandanten und ich denke mir mal, um Himmels Willen. Also ich will gar nicht mehr Mandanten, ich will mehr Geld. Ja, und am besten auch mehr Zeit. Und da helfe ich den Leuten dabei. Und genau, bin selbst gerade wieder in der Neugründung meiner Kanzlei. Insofern fühle ich auch immer wieder mit meinen Klienten mit, ja, die ich coache. Und kann denen dann auch die Ängste nehmen, weil die habe ich eben auch gerade mal wieder durchgestanden. Also nicht die Ängste, aber diese Hürden, vor denen man steht und wo man immer mal wieder zweifelt. Genau, das ist so mein Daily Business neben dem Arbeitsrecht und dem Urheberrecht.
Ja, das klingt ja sehr gut. Das bedeutet, du bist auch wirklich sehr, sehr nah dran bei den Mentees. Ne? Also gerade wenn es dann auch dort um Kanzleigründung geht und du jetzt da auch vor der Neugründung stehst, da bist du ja optimal nah dran. Darf ich fragen, wie es dazu kam, so diese Verbindung aus einerseits Anwalt, andererseits auch Business-Mentor?
Klar, die Verbindung kam so zustande, dass wir mit der jetzigen oder noch jetzigen Kanzlei relativ kometenhaft aufgestiegen sind. Es innerhalb von einem Jahr letztlich verdoppelt haben, was Mandatszahlen angeht, aber auch Mitarbeiterzahlen. Und Studienkollegen immer gesagt, wie macht ihr das denn, wie geht das denn, wie funktioniert das bei euch? Und ich dann immer wieder Tipps gegeben habe. Und über die Jahre hat sich das so entwickelt, dass ich irgendwann gemerkt habe, naja Frank, eigentlich kannst du eine Kassette aufnehmen oder ein Tonband irgendwann, weil du erzählst immer das Gleiche. Und es kommen immer die gleichen Rückmeldungen. Hey, es hat super was gebracht, es hat mir sehr geholfen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, na komm, dann mach's doch beruflich, weil helfen macht Spaß. Habe ich schon immer gemacht, auch im Studium, im Rettungsdienst, als Rettungssanitäter tätig gewesen in der Notfallrettung, abseits der Jura-Bubble. Und da habe ich gesagt, komm, Business-Mentor, Leuten helfen, da kommt auch immer irgendwann irgendwas zurück. Und so kam es dann zu dem Kanzleicoach letztlich.
Ja, spannend. Ja, da bin ich ganz bei dir. Also ich bin auch der Meinung, es kommt immer zurück, wenn man irgendwie hilft. Deswegen versuche ich auch immer, auch wenn jetzt jemand im Erstgespräch ist und sagt, das passt jetzt aktuell, aus welchem Grund auch immer vielleicht nicht, dann breche ich das Gespräch trotzdem nicht ab, sondern versuche trotzdem noch irgendwas mitzugeben, weil ja am Ende immer irgendwie was Positives dabei zurückkommt. Sehr, sehr genau. Spannend. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal so ein bisschen ins Thema ein. So vorab hatten wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Das Thema Positionierung verbindet unsere beide Arbeit am Ende. Und da können wir gerne mal tiefer einsteigen. Passenderweise hast du gestern oder vorgestern auf LinkedIn gepostet einen Beitrag mit der Überschrift Positionierung kommt vor Marketing. Den Beitrag habe ich gelesen, fand den sehr, sehr passend als Einstieg. Magst du mal erklären, was du damit meintest und warum Positionierung dann vor Marketing kommt?
Ja, letztlich wirst du es ja aus deiner Praxis auch kennen, Sebastian. Viele Kunden rufen an und auch bei mir sagen dann die Mentees, ja, Frank, welches Marketing ist am besten, was mache ich am besten? Und ich sage dann jedes Mal, wo bist du denn positioniert? Also wen möchtest du ansprechen? Und dann ist dann meistens erstmal Stille am Telefon. Ja? Oder es kommen dann Dinge, ja, ich mache ein bisschen davon, ein bisschen Familienrecht. Ja, ab und zu noch ein Verkehrsunfall, aber nicht oft. Ja, AGB mache ich auch noch. So, ja, das war's. Ja, so ein bisschen Urheberrechten. Nicht, okay, das ist keine Positionierung. Und für wen möchtest du denn jetzt Marketing machen? Und trotzdem kriegst du es immer wieder. Also ich brauche ein besseres Marketing. Und ich sage in 90% der Fällen bestimmt, nee, du brauchst erstmal eine Positionierung und dann ein Marketing. Und dann läuft nämlich der Rest von alleine. Also ich sage immer, wer willst du für wen sein? Ja, und wenn du dir die Frage nicht beantworten kannst, dann musst du das Marketing sein lassen, weil dann bringt es nichts. Dann machst du alles so halb oder drittelherzig. Und deswegen finde ich, Positionierung kommt immer vor Marketing, was nicht heißt, dass du dich auf mehrere Rechtsgebiete spezialisieren kannst. Aber je nachdem, wie die Positionierung ist, funktioniert dann ein anderes Marketing eben.
Ohne Positionierung ist es schwierig, überhaupt Marketing zu machen. Das stimmt, weil wenn ich nicht positioniert bin, ja, was will ich denn dann vermarkten? Ja, will ich verschiedene einzelne Angebote, einzelne Beratungsleistungen vermarkten, die vielleicht ganz unterschiedliche Zielgruppen ansprechen? Für die eine Positionierung in Anführungszeichen würde eher die Suchmaschine passen, auf der anderen Seite eher Social Media. Das heißt, nicht mal der Kanal ist klar, geschweige denn die Botschaft. Also ich bin da ganz auf deiner Seite. Positionierung sollte immer zuerst kommen. Es geht ja Positionierung, Strategie, wie auch immer, es kommt ja alles, geht ja alles so ein bisschen einher oder Hand in Hand. Definitiv, also würde ich ganz, ganz klar unterschreiben. Positionierung heißt doch für mich nicht zwangsläufig, sich auf irgendwie eine Branche, ein Rechtsgebiet oder sonstiges zu positionieren. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber es ist wichtig, ja, sich auf jeden Fall erstmal zu positionieren. Das stimmt.
Ja, weil du ja
Ich
dann auch
bekomme.
ganz andere Leute, Entschuldigung, ja, ganz andere Leute ansprichst. Also je nachdem, wo deine Zielgruppe ist, ja, die findet dich auf Social Media gar nicht, weil sie da sich nicht bewegt. Also ich habe auch schon mit Postwurfsendungen Mandate akquiriert und keine schlechten Mandate. Das ist zwar jetzt im Jahr 2023, denkt man, warum denn das? Ich bin sogar der Meinung, manche Zielgruppen erreichst du künftig nur noch durch Postwurf, weil die durch diesen digitalen Spam gar keine Synapsen mehr haben. Ja, und das ist alles so Positionierungssachen. Letztlich, aber ich habe dich unterbrochen.
Nein, nein, alles gut. Ja, es ist wichtig, also im Marketing, wie in der Positionierung, allem eigentlich ist es wichtig, auch mal so antizyklisch zu denken. Heißt nicht immer, dass man komplett antizyklisch handeln muss. Manche Trends sollte oder kann man auch mitnehmen. Aber trotzdem ist es in der Regel besser, nicht dasselbe zu machen, was alle anderen auch machen. Das stimmt definitiv. Ja, also da ein bisschen ja, sich zu überlegen, was könnte man anders machen? Wie könnte man auffallen bei dem wirklich ja fast schon Spam, den man auf allen Plattformen mitbekommt? Also Relevanz ist extrem wichtig, warum auch Positionierung immer wichtiger wird. Und was ich auch immer versuche mitzugeben zum Start von der Zusammenarbeit, das Marketing und die Positionierung muss gar nicht den Status quo zwangsläufig komplett wiedergeben, sondern es kann auch so ein bisschen das Ziel wiedergeben, weil
Ganz genau.
oft ist es ja so, es sind viele verschiedene Rechtsgebiete für viele verschiedene Zielgruppen, viele verschiedene Angebote. Und nur weil das gerade mein Tagesgeschäft ist, ich aber eigentlich in Zukunft hauptsächlich Kündigungsschutzklagen bearbeiten möchte oder Datenschutzmandate oder was auch immer, dann sollte ich eher für das werben, von dem ich mehr haben möchte in Zukunft und mich eben auch
Genau.
so positionieren.
Genau. Genau
Genau.
so ist es. Du musst gucken, wen möchte ich haben? Und dann kannst du dich auch positionieren, weil als Datenschutz hast du gerade angesprochen. Ich habe 2018, als die DSGVO rauskam, das war ja irgendwie ja, Goldgräberstimmung bei allen IT-Rechtlern und die waren alle voll. Dann haben sie alle bei den Urheberrechtlern angerufen, also sprich auch bei mir. Ich hätte ein Vermögen verdienen können mit Datenschutzerklärung. Ein Vermögen. Ich hätte hab mich dafür nicht mal positionieren müssen. Ich war einfach Urhebermedien ist gleich Datenschutz letztlich. Aber es liegt mir nicht. Und ich kann es nicht, ich mache es nicht. Ich habe da für ein paar Mandanten angefangen, was zu tun, weil es Bestandsmandanten waren. Ich habe gemerkt, nee, Junge, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist auch so ein Thema bei der Positionierung. Ich frage da immer, was willst du denn? Also was ist denn dein Wunsch? Dann kommt dann ganz oft so, ja, würde ich gern, aber. Sag ich, nee, nee, nicht aber, sondern was hättest du gerne? Und dann gehen wir mal darauf ein, das so, wie du eben gesagt hast. Und dann daraus bestimmt sich das Ziel auch und die Positionierung letztlich, weil ich ja alles, was ich möchte, in irgendeiner Form erreichen kann, wenn ich es konsequent verfolge. Und wenn ich keine Lust drauf habe, also ich werde nie einen Marathon rennen. Ich kann mir einen Trainingsplan aufstellen für einen Marathon. Ich werde den nie zu Ende bringen. Und ich werde auch nie laufen, weil das Ziel für mich nicht erstrebenswert ist. Und bei den Rechtsgebieten ist es ähnlich. Also wenn ich keine Lust auf Datenschutzrecht habe, dann machen es andere besser, schneller, lukrativer als ich. Und das ist das Problem, dass viele meinen, wie du eben sagst, beim Status quo hängen zu bleiben. Und der Status quo ist aber vielleicht gar nicht das, was ich möchte. Weil mit dem Status quo bin ich ja unzufrieden. Sonst würde ich mich ja nicht bei dir melden oder bei mir melden. Irgendwas gefällt mir ja nicht an dem Status quo, also muss ich den ändern.
Absolut. Aber jetzt mal anders gefragt, ein bisschen so die Frage, die ich dann auch immer häufig höre, so eine kritische Rückfrage. Ja, aber wenn ich jetzt eine Positionierung einnehme und damit eine bestimmte Zielgruppe einschließe, aber natürlich auch ganz viele ausschließe, am Ende vielleicht sogar jemanden ablehne, der sich bei mir meldet, also Interessenten am Ende irgendwie verprelle, ja, vielleicht sogar noch einen Empfehlungsgeber, Nein zu Umsatz sage, das ist doch eher was Schlechtes, oder? Das fällt mir doch irgendwann auf die Füße.
Die Lieblingsantwort des Anwalts, ja, lautet ja, es kommt darauf an. Und tatsächlich ist es natürlich so, wenn du dich positionierst und je spitzer du dich positionierst, umso mehr lehnst du auch ab. Also ich kann dir sagen, ich lehne am Tag sicherlich pro Tag 5 Mandanten ab. Und von den 5 Mandanten bekomme ich aber wahrscheinlich nur 2 zu hören. Der Rest kommt gar nicht zu mir durch. Also wir hatten jetzt eine Zeit lang Krankheitsausfälle im Sekretariat. Da sind alle bei mir aufgeschlagen. Da habe ich erstmal wieder gemerkt, wie viele Leute denn anrufen bei uns, die normalerweise vom Sekretariat abgefangen werden. Die nie zu mir durchdringen, weil ich gesagt habe, stopp, meine Positionierung ist Kündigung, Schutzklagen, Aufhebungsverträge. Mehr mache ich nicht. Ich kann mir nicht mehr leisten, weil ich die Zeit nicht habe. Und das musst du auch aushalten können. Also klar, ich lehne jeden Tag 5 Mandanten ab. Jetzt sagen manche Hörer, ja wunderbar, schick sie zu mir. Das mache ich tatsächlich. Also ich lehne ab und sage immer, gehen Sie zu dem oder zu dem. Sekretariat hat bei mir eine Liste, den wir weiterempfehlen können. Und du musst die Ruhe natürlich auch aushalten können. Nur die Ruhe ist gar nicht schädlich. Weil wenn ich mit einem Kündigungsschutzmandat, ja, so im Schnitt etwa 2.000 Euro Umsatz mache, dann sind mir doch die 4 Zeugnisse egal, mit denen ich vielleicht, wenn es hochkommt, 800 Euro Umsatz gemacht hätte. Ich habe mit einem Mandat plötzlich den Umsatz gemacht, den ich ansonsten mit 5 Mandanten machen müsste. Will ich gar nicht. Ich will keine 5 Mandanten. Ich will einen. Und der bezahlt mich. Aber das ist tatsächlich ein Problem der Positionierung, was auch viele Anwälte dann auch zurückschreckt. Da lehne ich ja ab. Und da kommt ja nichts. Also ich habe mich da neulich mit dem älteren Kollegen unterhalten, der sagt, Kündigungsschutz aufhören, das kann ich mir nicht leisten, Herr Kollege. Das ging nicht. Wo ich sage, natürlich kannst du das leisten. Du willst das nicht. Ja? Aber das sind Dinge, wo ich sage, ich kann es mir umgekehrt nicht leisten, weil die Zeit mir flöten geht. Also dann habe ich tatsächlich keine Zeit mehr, an meiner Kanzlei zu arbeiten, keine Zeit mehr für Frau, keine Zeit mehr für 2 kleine Kinder. Und es war am Anfang, auch das muss ich sagen, schon komisch. Also als ich gesagt habe vor ein paar Jahren, nur noch Kündigung, nur noch Aufhebungsverträge, da war Ruhe am Telefon bei mir, weil ich auch dem Sekretariat klipp und klar gesagt habe, ihr braucht die gar nicht durchstellen. Ja? Da kommt bestimmt mal ein Anrufer, der sagt, ja, ich wollte ganz gerne Provision, ich habe 20.000 Euro Provision noch zu erhalten. Die zahlt der Arbeitgeber nicht, das ist auch ein nettes Mandat. Das kommt bei mir nicht mehr durch. Damit muss ich leben. Damit kann ich aber ganz gut leben, weil mein Umsatz gestiegen ist. Der ist nicht gesunken. Was gesunken ist, ist mein Stresspegel. Und meine Mandatszahlen sind gesunken, tatsächlich durch die Positionierung. Der Umsatz ist aber nicht, also für viele absurderweise, für mich völlig klar gestiegen. Weniger Mandate, mehr Umsatz. Durch die Positionierung eben.
Ja, sehr, sehr viele, sehr, sehr wichtige Sachen, die du da ansprichst. Ich denke auch, dass es extrem viele Vorteile hat. Ich mache es ja selbst auch so. Ich lehne auch quasi alle ab, die irgendwie keine Kanzlei, die keine Kanzlei sind, kein Rechtsanwalt, keine Rechtsanwältin sind. Was am Anfang auch nicht leicht war, aber was auch zu weniger Kunden und mehr Umsatz geführt hat. Und am Ende vor allem auch, was ich immer feststelle, auch zu einer besseren Leistung, die ich am Ende erbringen kann. Einerseits, weil ich halt mehr Zeit für weniger Kunden habe, mit denen ich mehr machen kann, die dadurch auch wieder mehr Vorteile haben. Und gleiches gilt ja auch für eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, wenn ich weniger Mandate zu bearbeiten habe, mit denen aber das Gleiche oder mehr eher in der Regel noch verdiene, dann kann ich mich ja viel besser um die kümmern, werde viel besser weiterempfohlen, auch wieder für die Punkte, für die ich positioniert bin. Und ja, wie du sagst, nicht nur ums Arbeitsleben geht, sondern natürlich auch ums Privatleben, um den Stress. Und um die Arbeit an solchen Themen wie der Positionierung, wo viele vielleicht auch mal sagen, ja, wir müssen mal an der Strategie fürs Marketing arbeiten, an der Positionierung, wir müssten mal hier eine Kampagne starten, uns mal in LinkedIn reinfuchsen oder uns mal Instagram anschauen oder müssen wir TikTok machen oder nicht. Aber wir haben eigentlich gar keine Zeit, darüber nachzudenken. Und das ist in der Regel, ja, da ist in der Regel das Problem einfach, dass man zu viele verschiedene Sachen macht, die viel Zeit kosten, auch Einarbeitungszeit, die Prozesse fehlen. Und sobald ich eben mich für ein paar wenige Sachen entscheide, die ich mache, habe ich Prozesse und damit auch mehr Zeit. Das stimmt.
Ja, es tut ja
Okay.
auch viel besser. Du hast einen Expertenstatus nach innen für dich selbst, weil du merkst, hey, cool, ich habe jetzt irgendwie 10 Kanzleien schon irgendwie mit SEO und anderen Marketingmaßnahmen versorgt. Ich weiß, wo der Schuh drückt. Ich fühle mich sicher auf dem Terrain. So geht es mir ja mit Kündigungsschutzbeständen. Da macht mir, denke ich, niemand mehr was vor. Ja, da kann ich relativ gut sagen, wie der Prozess ausgeht, ob der Mandant das hören mag oder nicht. Aber ich habe nach innen einen Expertenstatus und den trägst du zwangsläufig auch nach außen. Von der Ausstrahlung, vom Auftreten, aber auch, also wenn ich viele Anwälte sehe, wenn ich auf die Homepage schaue und denke, ja, ich bin Spezialist für 8 Rechtsgebiete. Na, unabhängig davon, dass es verboten ist, so zu werben, bist du es niemals. Also Fachanwalt Urheber-Medienrecht, das ist so ein weiter Fachanwalt, ich mache fast kein Medienrecht. Warum? Weil es eine absolute Spezialmaterie ist. Da gibt es super gute Kanzleien, die deutschlandweit top aufgestellt sind, die es richtig gut machen. Ich gehöre nicht dazu. Aber dann mache ich es nicht, auch wenn das der Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht ist, ein Fachanwalt. Ich mache Urheberrecht, das kann ich gut. Aber diesen Expertenstatus nach innen unterschätzen viele, dass man sich selbst sicherer fühlt und den nach außen. Also ich gehe ja auch nicht in den Gemischtwarenladen oder zum Hausarzt, wenn ich Zahnschmerzen habe. Da gehe ich zum Zahnarzt. Ja. Da, wenn ich am Knie Probleme habe, gehe ich auch nicht zum Hausarzt, da gehe ich zum Orthopäden. Und warum soll ich denn dann zu einem Anwalt gehen oder Marketing? Also ich finde super, was du machst, weil wir haben am Anfang sehr viele Anfragen von Werbeagenturen bekommen. Die hatten alle super Konzepte. Nicht für Anwälte. Die haben für Produkte Konzepte gehabt, für Autohäuser, für Dienstleister, aber eben nicht für den speziellen Markt des Anwaltsmarkts und des Anwaltsmarketing. Und die sind dann nicht so ein. Ja. Wenn du dich da aber auskennst, weißt du genau, wo du die Anwälte abholst und wo du auch die Mandanten deiner Kunden abholst. Und das verkennen viele tatsächlich, finde ich, dass man diesen Status auch nach außen präsentieren muss, um die entsprechende Zielgruppe auch anzusprechen. Ja, also wenn ich Porsche will, gehe ich zu Porsche und nicht irgendwie zu Renault. Ja, Renault verkauft wahrscheinlich viel mehr Autos als Porsche. Ja, den höheren Gewinn macht Porsche. Ja, vermute ich mal, ich habe es jetzt nicht geschaut. Oder ganz andere Hersteller, um da jetzt keine Werbung zu machen. Ich war auch nicht in Zweisitzer aus Stuttgart. Aber sind das so wunderbare Beispiele, wo du mit weniger mehr Gewinn machst. Und so ist es auch im Anwaltsmarkt oder überall, dank Positionierung.
Ja, das stimmt. Also das sieht man gerade dann auch so in den Premium-Bereichen, egal welche Marke auch immer, da ist das Angebot in der Regel auch immer eher begrenzt. Ja, aber die Umsätze sind höher und die Margen fairerweise in der Regel auch. Ja, das stimmt. Was denkst du, woher kommt es, dass zum Beispiel, wenn ich Zahnschmerzen habe, dann ist mir völlig klar, dass ich zum Zahnarzt gehe und nicht zum Allgemeinmediziner und auch in anderen Bereichen, dass da viel mehr, ich sag mal, Wert oder Blick auf die Spezialisierung gelegt wird. Vor allem jetzt mal aus Anbietersicht gesehen, warum trauen sich häufig Kanzleien seltener als andere Gewerke, sage ich jetzt einfach mal, als andere Branchen, sich wirklich spitz zu positionieren? Was begegnet dir da häufig? Was denkst du, woran könnte das liegen?
Also ich glaube, in erster Linie ist es mal ein Systemproblem. Also sind auch noch Glaubenssätze spielen da eine Rolle, aber ich glaube, in erster Linie ist es das System an sich. Wenn ich Arzt sein möchte, dann mache ich die Approbation und dann muss ich einen Facharzt machen. Ich muss einen machen, entweder für Allgemeinmedizin, der klassische Hausarzt oder Internist. Ich muss also einen Facharzt machen, um danach irgendwie niedergelassen zu sein. Das muss ich als Anwalt nicht. Ich bin Rechtsanwalt. Und ich kann von A wie Ausländerrecht bis Z wie Zwangsvollstreckung alles können. Und das kann ich aber nicht, das geht gar nicht. Und da ich aber alles theoretisch kann, mache ich oder machen einige natürlich alles. Wäre es verpflichtend, einen Fachanwalt zu haben und nur in diesem Rechtsgebiet tätig zu sein, würde das einigen Anwälten helfen. Vielen würde es das Genick brechen, weil sie mangels Positionierung die Fälle gar nicht zusammenbekämen. Dann müsste man diese Fachanwaltsordnung umändern. Aber letztlich ist, glaube ich, so ein Grundproblem, dass wir alle denken, wir können alles, weil das Studium dir so beibringt. Ich kann nicht alles. Also nur weil jeden Tag Leute sterben, kann ich noch lange kein Erbrecht. Das wird sich auch in dem Leben nicht mehr ändern. Aber bei den Ärzten oder bei anderen Gewerken hast du eben diese Spezialisierung. Es gibt nicht den Handwerker. Es gibt einen Dachdecker, es gibt einen Zimmermann, es gibt einen Maler. Das sind verschiedene Gewerke. Und bei uns kannst du halt alles theoretisch machen, das ganze Haus bauen, um im Handwerksbereich zu sein. Letztlich, und dann sind es mit Sicherheit auch Glaubenssätze bei dem einen oder anderen.
Wenn du das Thema schon ansprichst mit den Glaubenssätzen, Gibt es da welche, die dir besonders häufig begegnen, gerade jetzt mal im Zusammenhang mit der Positionierung, die vielleicht auch viele dann irgendwie davon abhalten, sich zu positionieren, die negativ entgegenwirken, sage ich jetzt mal, gegen eine Positionierung, die vieles wahrscheinlich erleichtern würde? Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also es sind eigentlich auch immer die gleichen. Ja, also mein Lieblingsglaubenssatz, wo ich immer die Hände über den Kopf zusammenschlage, ist letztlich, das kann ich bei meinen Mandanten nicht machen. Wo ich dann immer sage, seit wann bestimmt denn der Mandant deinen Preis? Ja, nee, ja, aber ja schon. Also sage ich, sag mal, gehst du zum Bäcker und sagst, die Brezel kostet aber 90 Cent, ich möchte aber nur 50 ausgeben? Oder zahlst du einfach? Ja, ich zahle einfach. Und dann sage ich ja, und warum soll denn der Mandant jetzt zu dir kommen und sagen, ich zahle aber nur 100 Euro die Stunde und keine 250? Ja, aber das ist ja was anderes. Sag ich, wo ist denn das was anderes? Du hast ein Produkt, du hast eine Dienstleistung, die du anbietest, die hat ihren Preis. Und dann musst du dazu stehen, weil nicht der Mandant bestimmt deinen Preis, sondern du bestimmst deinen Preis. Du ganz alleine. Und du hast die Wahl, ob du dich jetzt irgendwie als Ramschladen positionierst. Oder ob du die Luxusmarke bist. Und du musst nicht Luxusanwalt sein, aber du musst halt davon leben können. Und wenn ich mir anschaue, was die Kfz-Mechaniker, die an meinem Auto den Ölwechsel machen, wenn du diese Verrechnungswerte anschaust, das sind Stundensätze von über 100 Euro. Ja, für jemanden, der einen Realschulabschluss hat, den will ich nicht kleinreden. Aber ich habe verdammt nochmal zwei Staatsexamen geschrieben und jeder, der da durch ist, weiß, wie schlimm das ist. Warum soll ich denn weniger verdienen als der? Ja. Und da sagen aber, und ich gehe auch nicht in die Werkstatt, sage ja, nee, das möchte ich aber nicht zahlen, ich möchte weniger zahlen, dann sagen sie viel Spaß, da gibt es noch andere freie Werkstätten, die machen es günstiger. Und ganz viele sagen, nee, das geht bei meinem Mandanten nicht, dann geht der. Ja, gute Reise. Gib ihm noch ein Lunchpaket mit, weil es werden andere kommen. Ja, das ist auch ganz, also, das ist so der Hauptglaubenssatz, bei meinen Mandanten geht das nicht. Wo ich denke, falsch. Du ziehst dir deine Mandanten, bei denen es nicht geht. Aber du kannst entscheiden, welcher Mandant welchen Preis bei dir zahlt.
Sehr, 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 sehr guter Vergleich, auch mit anderen Stundensätzen das Ganze mal zu vergleichen. Ich finde, es hilft immer, wenn man sich versucht, auch andere positive Beispiele zu suchen in der Welt, weil wenn ich jetzt einen negativen Glaubenssatz habe, zum Beispiel, ich kann meine Preise nicht erhöhen, weil dann gehen ja alle meine Mandanten und die würden sich ja über die Preise beschweren, dann sieht man überall auch irgendwie, weil man halt dann ja, irgendwie affin dafür ist oder das auch sehen will, Beispiele, die das bestätigen. Aber genauso gut kann man sich ja umschauen und andere Beispiele dafür sehen, wie zum Beispiel, naja, beim Bäcker ändere ich den Preis auch nicht oder sage, naja, ich kaufe die Brezel dann aber nicht. Dann sagen die auch Tschüss, na, dann
Ja.
backen sie halt selber, ja, oder gehen sie woanders hin. Und genauso ist es in der Werkstatt, da sage ich auch nicht, selbst wenn ich sage, oh, ist aber teuer, bezahle ich sie am Ende trotzdem. Ja, also
Eben,
das kann ja auch
genau.
einfach nur eine Beschwerde sein, die gar nichts dran ändert. Ja.
Und es ist auch ganz einfach. Also ich habe bei mir schon relativ früh dann gesagt, wenn die sagen, ja, geht da noch was am Preis, dann habe ich immer gegrinst und gesagt, ja, nach oben ist immer alles offen. Ich habe noch Platz auf dem Konto. Ich habe heute Morgen gerade geschaut. Ja, dann ist ein Lachen, dann ist das Thema aber auch durch. Ja, manche sind dann noch so dreist, in Anführungszeichen, die sagen, ja, nee, ich meine, gibt es da noch so einen Rabatt? Und dann sage ich, Sie können sich gerne umschauen. Es gibt ja jede Menge Anwälte auf dem Markt. Da gibt es garantiert Leute, die machen das günstiger als ich. Wenn Sie sich da gut aufgehoben fühlen, gehen Sie dahin. Das ist Vertrauenssache. Mein Preis ist der. Da vertrete ich Sie bestmöglich. Wenn Sie woanders hin wollen, gehen Sie woanders hin. Und ich muss mal überlegen, aber ich kann mich nicht erinnern, dass jemand gesagt hat, ich gehe. Weil die bleiben dann doch. Ja, es ist einfach eine Art und Weise der Kommunikation. Weil du bestimmst deinen Preis und nicht den Mandanten. Das sind auch dann, wo viele sagen, was ich auch ganz oft höre, ist, ja, du, was du wieder erzählst, aber bei mir geht das nicht. Sag ich, warum geht das bei dir nicht? Wenn, nee, das klappt bei uns nicht. Das ist so eine Kleinstadt. Da sage ich, ja, und weiter. Ja, wenn sich das rumspricht, dann sage ich ja, hoffentlich spricht sich's rum. Ja, nee, dann kommen die ja nicht mehr. Und jetzt nehmen wir irgendwie das Beispiel Beratungshilfe. Also jeder Anwalt sagt ja, Beratungshilfe will ich nicht. Ja, ich will das auch nicht. Bei mir rufen aber auch fast gar keine an, weil ich so positioniert bin, weil auch auf meiner Homepage steht, dass ich anspruchsvolle Mandanten vertrete. Die denken dann alle gleich teuer. Ja, diese ganzen Beratungshilfe-Leute rufen da gar nicht an. Die fühlen sich da gar nicht abgeholt. Ja. Wenn ich aber, das machen ja auch viele Anwälte, die schreiben ja Beratungshilfe noch auf ihre Homepage, wo ich dir gesagt habe, bist du denn noch von allen guten Geistern verlassen? Ja, also ich meine, SEO tut sein Übriges, ja, Anwalt, Beratungshilfe und blob, wenn du Beratungshilfe auf der Seite hast, wird deine Seite auch gefunden mit dem Suchbegriff. Und ich sage immer, warum kannst du das nicht? Du kannst das. Du willst es momentan nicht. Aber das sind so dieser Glaubenssatz, der eine Mandant bestimmt den Preis und bei mir funktioniert das nicht. Und tatsächlich alle Coaches, die ich hatte, bei denen ich diese Glaubenssätze aufgelöst habe, die melden sich 2, 3, 4 Monate später und sagen, es war schwer, aber ich habe dann an deine Worte, ich habe es einfach mal gemacht und es hat funktioniert. Und dann sage ich, ja klar, hat es funktioniert, aber das ist so eine, ja, die sind derart erstaunt, dass es funktioniert. Und nach weiteren Monaten sagen sie, das ist völlig normal. Ich mache das nur noch so. Aber dieser Glaubenssatz, bei mir geht es nicht oder das spricht sich rum, ja, hoffentlich spricht sich's rum. Weil, also ich meine, wer empfiehlt dich denn weiter, wenn du solche Beratungshilfeleute hast oder Leute, die wenig Umsatz bei dir machen? Ja, die kommen genau dieselben. Ich habe jetzt, wir haben einen Arbeitgeber, der tatsächlich sehr kostensensibel ist. Ich weiß nicht, ob ich den weiter betreuen mag. Ja, weil da mal ein kurzes Telefonat, hier mal ein kurzes Telefonat, das ist für mich Zeit und zeitintensiv. Aber da, wo es teuer wird, das macht er alleine. Das ist nicht so ganz meine Positionierung. Ja, also ich möchte die dauerhaft betreuen und das kostet dann auch seinen Preis. Und dann muss man dann irgendwann sagen, es geht, weil welche Mandanten wird dieser Arbeitgeber mir empfehlen? Ja, welche, die im Zweifel genauso drauf sind wie er. Will ich die? Nee, möchte ich nicht. Ja. Andere Arbeitgeber schicken alles sofort zu mir von Anfang an. Die zahlen am Anfang mehr, aber am Ende sparen die. Ja, aber wenn die mir solche Leute schicken, ist es gut. Die sollen das erzählen, das soll sich rumsprechen. Es soll sich aber bitte auch rumsprechen. Also beim Zander bist du falsch, wenn du einen Beratungshilfeschein hast. Ja, weil das ist einfach diese Zielgruppe, die möchte ich nicht haben. Und diesen Glaubenssatz, mit dem bin ich gar nicht, also nee, also nicht, das funktioniert alles bei dir. Und es gibt ja genug Anwälte, die in einem kleinen Kaff sitzen, in einer Kleinstadt. Ja, die Frage ist, ob du die Mandanten denn alle aus der Kleinstadt haben magst. Ja, also wir leben im Jahr 2023. Videokonferenzen, also ich habe irgendwie vergangene Woche oder vor 2 Wochen um 11 in Mannheim verhandelt und um 13 Uhr in Berlin. Ja, aber nicht, weil ich einen Privatchat habe, sondern weil es über Video ging. Ja, und so klappt es ja mittlerweile auch, dass du wunderbar Mandanten aus allen Herren Ländern ansprechen kannst.
Man ist nicht mehr so eingeschränkt, was das räumliche Einzugsgebiet angeht, das stimmt. Ja, da hat sich viel getan. Ich glaube, da hat sich auch in den letzten Jahren durch Kontaktbeschränkungen und Co. viel getan. Viele haben gemerkt, ach, das geht ja, vieles wurde möglich gemacht, was vielleicht vorher auch jetzt von behördlicher Seite noch nicht so möglich war oder nicht so gewünscht. Und das heißt, vieles ist, glaube ich, auch von dem, was ich mal bekomme, ja, einfach normal geworden. Das stimmt. Es kommt wieder so ein bisschen zum Anfang zurück. Ja. Also Marketing ist auch immer gleich Demarketing. Einerseits zeige ich mit meinem Marketing, für wen ich stehe, was mein Angebot ist. Und auf der anderen Seite ja im gleichen Atemzug auch, für was nicht, für wen nicht. Indem ich einfach jemanden auch gezielt ausschließe, wie zum Beispiel, was du jetzt gerade im Beispiel hatte, je nachdem, was ich auf die Seite schreibe, für anspruchsvolle Mandate bedeutet auch gleichzeitig für die kleineren, die nicht so viel investieren können oder wollen, passt es wahrscheinlich nicht. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil auch das hatten wir zu Beginn einmal kurz. Das Level an Noise, an Werbung ist extrem hoch. Es wird immer höher, es wird immer schnelllebiger. Es gibt gefühlt jeden Monat eine neue Studie, wie viele tausend Werbeanzeigen oder Werbebotschaften tagtäglich auf einen einprasseln. Und gleichzeitig Studien, die zeigen, dass man jetzt nur noch ein Viertel von der Aufmerksamkeitsspanne eines Goldfischs irgendwie hat. Was ich damit sagen will, das wird immer wichtiger, dass man sehr, sehr genau ins Schwarze trifft für genau die eine Zielgruppe, die man ansprechen möchte. Und damit eben auch ganz viele ausschließt, weil sonst geht man sowieso unter. Ja, wenn ich gar nicht anecke, dann werde ich auch nicht mehr wahrgenommen. Das stimmt.
Eben.
Zu den Punkten ablehnen. Kann ich eigentlich schon irgendwie hören, ja, aber am Anfang, wenn ich die jetzt ablehne, wo sollen denn jetzt auf einmal die ganzen neuen Leute herkommen, die dann auch bereit sind, mehr zu zahlen oder die dann zur neuen Positionierung passen? Was mache ich denn jetzt, wenn ich hier jemanden ablehne und dann habe ich die ganze Zeit gar nichts zu tun, weil woher sollen die denn jetzt auf einmal kommen? Was würdest du da jemandem sagen, der diese Angst mitbringt?
Die Angst ist natürlich berechtigt, weil wenn du alles ablehnst, was nicht in deine Positionierung kommt, klingelt das Telefon. Und zwar, aber du nimmst nichts an, nimmst nichts ein. Wenn du dir aber vorher Gedanken gemacht hast, wen du annehmen möchtest, wer deine Zielgruppe ist und dich klar positionierst, kennst du ja auch, und das ist ja das Geheimnis letztlich, du kennst deine Zielgruppe. Du weißt, wo du die ansprichst, wie du sie abholst und an welcher Stelle. Und dann rufen die Leute an. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit mit entsprechender Positionierung, dass die Leute nicht anrufen. Das klappt. Das geht einfach. Also ich habe im Wohnzimmer gegründet, in einer Verbandsgemeinde, also 2.000 oder 3.000 Einwohner. Mein erster Gerichtstermin war beim Landgericht. Also ich weiß nicht, wann ich nach der Anwaltszulassung das erste Mal überhaupt beim Amtsgericht war. Ich bin direkt zum Landgericht, aufgrund der Positionierung. Und da haben Leute angerufen. Und die haben dann wieder angerufen und die haben Empfehlungen ausgesprochen. Das ist am Anfang natürlich schwierig zu sagen, also wenn ich komplett anfange, muss ich mich breiter positionieren. Aber auch da schon auf gewisse Felder spezialisieren, um da so ein bisschen einzudämmen. Und dann kommt eins nach dem anderen. Das ist ja Gesetz der Anziehung, sagen die Spirituellen. Ich glaube da auch dran, auch wenn ich Anwalt bin, es gibt nicht nur die weltlichen Gesetze, sondern auch die geistlichen. Und da ist so schon was dran. Du ziehst diese Leute an, die kommen auch, die rufen an. Weil du, ich habe jetzt gerade wieder meine Positionierung mal überdacht, ich mache das regelmäßig, und wieder meine Leute angeschaut, die Zielgruppen angeschaut. Dir kommen Ideen, dir kommen Sachen in den Kopf, was du tust, was du machen kannst. Und dann kann es nicht sein, dass niemand anruft, um es juristentypisch doppelt zu verneinen.
Ja, du hast einen sehr, sehr wichtigen Satz gesagt, dass man da nicht planlos rangeht, nicht planlos einfach alles und jeden ablehnt, sondern bevor ich anfange, am Telefon Nein zu sagen, überlege ich mir ja erstmal, zu wem sage ich denn Nein. Und daraus entsteht ja nicht nur eine Strategie zum Nein sagen, sondern am Ende natürlich auch eine Strategie, zu wem sage ich Ja, wer ist diese Persona, ja, zu der ich Ja sage, wer ist diese Zielgruppe? Und daraufhin richtet man ja auch seine Außendarstellung dann aus, bevor man eben anfängt, auch zu allem, beziehungsweise zu jedem am Telefon Nein zu sagen. Also dieser Punkt, nicht planlos einfach zu agieren, der ist schon sehr, sehr wichtig. Und ich denke, es ist auch normal, dass man dann eine Zeit lang etwas mehr Freizeit in dem Sinne hat. Ja, es kann, denke ich, sehr, sehr gut sein. Und da finde ich, ist es halt besonders wichtig, die auch sinnvoll zu investieren. Nämlich eher in die Akquise, eher ins Marketing für eben dann die sehr, sehr passenden Mandate. Und dann ist diese Zeit auch ganz gut eingesetzt, würde ich mal behaupten, weil ich
Eben.
dann ja daran arbeite, eben mehr Umsatzvolumen quasi zu akquirieren. Und diese Zeit hätte ich am Ende wahrscheinlich gar nicht, wenn ich ganz viele verschiedene Mandate wieder beim Anfang bearbeiten würde. Also
Richtig.
deswegen, genau,
Und du
deswegen
kannst sie
einfach
auch nie so
strategisch
gut,
rangehen.
du kannst sie nicht so gut bearbeiten. Das ist einfach so. Das funktioniert nicht, weil du einfach, also ich sage auch immer, wenn du das Problem nicht mal kennst, wie sollst du es denn erkennen? Also du kannst ja nur ein gewisses Problembewusstsein haben, wenn dir diese Probleme bekannt sind, aus irgendeiner Form. Ja, also es ist, da muss man einfach aufpassen. Letztlich, dass man da sich nicht verrennt. Und jetzt nicht sage, ich habe den Podcast gehört, ab sofort kommen nur noch Millionärsmandate zu mir. Ja, das kann klappen, ja, wenn du weißt, wo die sich aufhalten und wie du drankommst. Aber natürlich nimmst du am Anfang ein paar Sachen an. Und dann schaust du. Man kriegt auch, finde ich, so ein Fingerspitzengefühl. Hast du ja wahrscheinlich auch, dass du merkst, mit dem will ich vielleicht gar nicht zusammenarbeiten. Oder auch umgekehrt, das habe ich jetzt die letzten Wochen, als ich wieder vermehrt ans Telefon selbst gegangen bin. Das sind Mandate, die hätte ich eigentlich abgelehnt. Habe aber irgendwas rausgehört und gemerkt, das passt nicht ganz, aber ich glaube, das wird was. Und dieses Bauchgefühl ist oft auch richtig. Dann hat man plötzlich, hey, das kann funktionieren mit dir. Ja, und dann hat dann doch ein interessantes Mandat mitgenommen letztlich.
Ich finde, die Positionierung ist auch was, was einerseits kein starres Gebilde ist. Also bloß weil ich in der Regel nur Mandat X annehme, aber es kommt mal Mandat XY, was eigentlich rausfallen würde, aber grundsätzlich auch passt, heißt nicht, dass ich ablehnen muss. Ja. Und vor allem finde ich auch, dass Positionierung was ist, was sich mit der Zeit weiterentwickeln darf und eigentlich auch sollte, weil sich generell ja viel verändert. Ja. Sei es jetzt eine gesetzliche Grundlage, die sich vielleicht ändert, oder auch generell die Arbeitsweise, der Markt. Es kann sich so viel verändern, da ist es schon sinnvoll, offen zu bleiben und die Positionierung auch weiterzuentwickeln. Ja.
Genau.
Sei es jetzt durch eigene Vorlieben oder durch äußere Einflüsse, die sich einfach ergeben.
Ja, es ist ja nichts in
Ja.
Stein gemeißelt. Es ist ja letztlich alles da. Also man kann ja ändern. Ich habe jetzt tatsächlich vor kurzem ein komplett neues Rechtsgebiet mit, oder nicht mal ein Rechtsgebiet, sondern ein Teilproblem gesellschaftlich momentan sehr relevant aufgenommen. Und innerhalb von kürzester Zeit 5 Mandate im sechsstelligen Schreitwert angenommen. Ja. Das heißt, da habe ich auch ganz locker hoch 5-stelligen Umsatz akquiriert, weil ich einfach sage, okay, ich merke, da ist was, ne, da kommt was, ich mache mal was dazu. Und das ist völlig abseits von meiner eigentlichen jetzigen Positionierung. Es hat was mit meiner früheren Positionierung im Medizinrecht zu tun, aber das mache ich seit Jahren nicht mehr. Und habe gemerkt, hey, da kannst du aber irgendwie ein bisschen Geld verdienen, mit überschaubarem Aufwand, und es funktioniert. Ja, also da auch flexibel sein, so wie du sagst. Ja. Und manchmal sind es auch äußere Einflüsse, auf die man hören sollte.
Definitiv. Was würdest du sagen für die Zukunft? Wie entwickelt sich das Thema weiter? Es ist gerade in der Anwaltsbranche das Thema Positionierung. Wird es in den nächsten Jahren noch wichtiger? Oder, ja, du nickst schon, kann ich die Frage abbrechen, an dem du sagst, es wird auf jeden Fall wichtiger in der
Ja,
Zukunft.
also es ist
Warum?
elementar wichtig und also martialisch ausgedrückt überlebenswichtig. Das ist eine ganz existenzielle Frage, wenn man mich fragt, weil wir merken durch KI, durch Legal Tech Unternehmen, da drängen mittlerweile Anwaltskanzleien auf den Markt, die ein Budget haben, von dem können wir alle nur träumen, ja. Rechtsschutzversicherer pumpen Geld in Legal Tech Unternehmen, gründen Kanzleien mit, unterstützen die. Und wenn du dich da nicht richtig positionierst, dann hast du verloren. Ja, wenn du da weiter Waldfeldwiese machst, dann wirst du irgendwann auf Waldfeldwiese übernachten müssen. Meine ich, weil es, ja, der Markt verändert sich. KI wird auch auf dem Anwaltsmarkt Einzug halten, macht es ja jetzt schon. Ich habe Kollegen, die sagen, ich schreibe meine Schriftsätze nur noch mit ChatGPT. Finde ich gewagt. Aber es wird sich verbessern, es wird sich ändern. Wenn wir uns den Wandel der letzten 10 Jahre angeschaut haben, das wurde immer schneller, immer schneller. Und das wird auch die nächsten Jahre so sein. Und wenn du da nicht aufpasst und mit der Zeit gehst, dann gehst du mit der Zeit. Und da ist enorm wichtig, dass du jedenfalls mal lokal und regional positioniert bist, dass man dich auch kennt und sieht, dass du ein Sichtbarkeitskonzept hast letztlich, aber auch deine Expertise nach außen trägst. Also momentan die Big Player, die ich im Arbeitsrecht habe, das sind so ein paar Kanzleien, die jetzt schon irgendwie in den Markt drängen. Also wirklich überzeugend sind die nicht. Aber was machen die? Die machen jede Menge Werbung, pumpen jede Menge Geld da rein, und grasen mit Sicherheit auch bei mir Mandate ab. Machen die eine gute Arbeit? Nö. Also zumindest momentan nicht. Oder die Sachen, die ich gesehen habe, waren nicht so toll. Aber die haben das Mandat bekommen. Und wenn ich dann nicht aufpasse, bekommen die immer mehr und immer mehr, weil die werden ja auch besser. Die schlafen nicht. Und da brauchst du eine klare Positionierung, musst den Markt auch beobachten und die Augen offen haben, weil wie früher Kanzleischild rangepackt, irgendwie Werbung in den gelben Seiten geschaltet und dann kommen die Mandanten. Das ist schon seit Jahren nicht mehr so und es wird halt die nächsten Jahre nicht besser werden.
Sehe ich auch so, ja, sehe ich auch so. Ein Punkt dazu noch, ja, ich finde auch, dass wenn man der Meinung ist, wenn man davon selbst überzeugt ist, dass man gute Arbeit leistet, ist es irgendwie auch ein Stück weit Pflicht, dafür zu sorgen, dass man gesehen wird und dass man als Option irgendwie mit auf dem Tisch liegt bei einem potenziellen Mandanten. Weil es gibt ganz viele, wie du gerade beschrieben hast, die sehr, sehr viel Werbebudget einsetzen, in welchen Konstrukten auch immer, und die dann eben vielleicht neben viel Marketingaufwand, wenig, ich sage einfach mal, Fulfillment-Aufwand betreiben und eine schlechte Leistung abliefern. Und irgendwie sollte man schon dafür sorgen, dass man, wenn man selbst davon überzeugt ist, gute Arbeit zu leisten, auch wirklich mal, ja, mit zumindest mal einbezogen wird in die Entscheidungsfindung von einem potenziellen Mandanten. Gerade so die Anwaltsbranche kann sich so von anderen Branchen schon einiges abschauen. Also
Jeden Fall.
früher, also auch sowas, was die Zukunft betrifft, aus meiner Sicht. Früher im Marketing hat es gereicht, wenn man auf die Website geschrieben hat, Marketing, vielleicht mal Webdesigner oder Social Media Marketing oder was auch immer. Und das sieht man jetzt, ja, schon noch viel, ja, aber immer seltener, beziehungsweise man sieht viel mehr spezialisierte Anbieter, sei es Freelancer oder Agenturen, einfach weil sich auch da nicht wirklich Geld verdienen lässt, beziehungsweise es ist schwer davon zu leben, wenn man alles Mögliche macht und auch da alles sehr, sehr schnell voranschreitet. Und Gleiches wird man auch jetzt bei den Kanzleien sehen. Und ich stelle auch jetzt schon fest, dass ich angefangen habe, rein LinkedIn-Marketing für Kanzleien, die zusätzliche Unternehmensmandate generieren wollen, zu machen. Da waren noch ganz wenige, die wirklich affin waren für das ganze Thema. Und auch da war sehr wenig Konkurrenz. Also wer da damals gestartet hat, die Reichweiten waren noch deutlich größer, als sie jetzt noch möglich sind, einfach weil weniger los war. Ganz logisch, ist ja immer so. Aber vor allem sieht man jetzt so, dass ein bisschen von USA rüberschwappt, Großkanzleien stellen fest, LinkedIn ist ein relevanter Kanal, halten auch jetzt schon ihre Partner oder auch angestellten Anwälte an, auf LinkedIn aktiver zu werden. Und das ist auch ein kleines Beispiel, einfach nur ein Kanal, wo man schon sieht, okay, wenn ich jetzt hier nicht positioniert präsent bin, also es sollte schon Hand in Hand gehen, dann wird es irgendwann schwierig, ja, weil dann ist auch da so viel los, dass ich gar nicht mehr gesehen werde.
Ja,
Deswegen,
genau.
ja,
Also diese
bin ich
Präsenz auch,
sehr, sehr
also
dankbar.
dieses tue Gutes und rede darüber. Das machen wir Anwälte ja auch nicht. Wir gehen ja davon aus, also wir haben immer noch ein Werbeverbot, obwohl das seit irgendwie über 10 Jahren oder 20 Jahren sogar aufgehoben wurde. Aber wir reden nicht drüber. Wir sehen gut, das werden die schon merken, die Mandanten. Ja, nee, werden sie nicht. Ja, also tue Gutes, rede darüber. Ja, sprich es nach außen. Und das ist dann LinkedIn-Profil, ist ja das eine. Ja, aber wenn ich es gar nicht nutze, bringt mir das nichts. Ja? Und wenn ich es nicht kann oder nicht will, dann muss ich mir halt Leute holen. Also letztlich Leute wie du, die sagen, hey komm, ich nehme mich an die Hand, ich helfe dir, ich sage dir, wie es geht. Aber es gar nicht zu machen oder gar nicht nach außen zu gehen, die Zeiten sind halt einfach vorbei.
Stimmt, ja. Kann ich so nur unterschreiben. Sollte man ja in allen möglichen Bereichen sich zukunftssicher aufstellen, sonst hat man irgendwann auf jeden Fall ein Problem. Für alle Interessierten, wo findet man dich am besten? Wo folgt man dir am besten? Wie meldet man sich am besten bei dir?
Also am besten meldest du dich bei mir oder wenn du jemanden suchst, der dich mit der Kanzlei weiterbringt, über LinkedIn oder über Instagram. Bei Instagram bin ich der Unterstrich Kanzleicoach, bei LinkedIn Dr. Frank Zander. Da einfach eine Nachricht schreiben, gerne per Du, weil ich werde dich so oder so duzen. Und wenn du mehr Infos brauchst, der-kanzleicoach.de ist die Präsenz, die wird momentan noch aufgebaut. Soll im Oktober dann auch einen Relaunch geben. Und da findest du alles weitere, aber ist meist bei LinkedIn und bei Instagram.
Perfekt, dann vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht
Ich danke
und
dir für die Einladung.
gerne bis vielleicht zum nächsten Mal.
Gerne, Sebastian, alles Gute dir. Bis dann.
Bis dann. Das war die aktuelle Folge des Kanzleimarketing Podcast. Du hast Fragen zu Marketing und Akquise, vor allem von Unternehmensmandaten? Dann stell sie mir gerne unter kanzleimarketing-podcast.de oder via LinkedIn-Nachricht. Mit etwas Glück beantworte ich deine Frage in einer der kommenden Folgen. Folge mir außerdem gerne bei LinkedIn, such dort einfach nach Sebastian Klingel und sende mir eine Vernetzungsanfrage. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.